Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
So ist es. Es ist Dienstagabend und hier ist Radio Mehlmeißel mit dem Treffpunkt. Heute haben wir ein Schwerpunktthema, nämlich die Luisenburg-Festspiele. Oder genauer genommen befassen wir uns heute mal mit Gastspielen auf der Luisenburg und noch genauer genommen sogar mit Konzerten auf der Luisenburg. Und wir haben deshalb viel vor und beginnen mit Musik von Peter Hohenecker. Den kennen Sie nicht? Na, dann hören Sie erstmal rein.
Tonight I shave the mountains. I cut the hearts from pharaohs. I pull the road off of the rise to hear the memories from my eyes. And in the morning I'll be gone. I drink a thousand shipwrecks. Tonight I steal your paychecks. I paint the sheets across my bed. Every boat that's leaving, shoot all the lights in the cafe, and in the morning I'll be gone. I bet $1,000 I have a French companion. I tie myself below the deck, I pull the rope around my neck, and in the morning I'll be gone. A drum of bourbon, 800 pounds of nitro. His boots are thunder as he plays. There is a stone inside it. Tonight his bones will ride it. I need a tent to hide it. And in the morning I'll be gone. And in the morning I'll be gone.
Bumm, da ist das Lied aus. Wer war's? Tom Waits, denken Sie? Nein, da haben Sie sich getäuscht. Wer es war, verraten wir später. Jetzt aber erstmal zu einem prominenten Gast, der auch in der Sendung ist.
Servus da draußen, da ist der Michael Mittermeier, meine lieben Radio-Ochsenkopfhörer. Man muss das Wort Radio dazu sagen, weil wenn ich jetzt sage, hey, liebe Ochsenkopfhörer, alle so, hey, was los, ich bin ja kein Ochsenkopfhörer, so, nein, Radio Ochsenkopf. Ich frage mich natürlich, wer hat den Radio gegründet? Was hatte er im Kopf an Ochsen? Nein, also was hat man sich gedacht? Aber gut, vielleicht ist der Ochsenkopf ja bist du deppert. Und Freunde, wenn ihr wirklich einen Ochsenkopf sehen wollt, dann schaut mich 16. Juli Wunsiedel auf der Luisenburg mit Lucky Punch, die Todeswuchtel schlägt zurück. Und der Ochsenkopf ist auch dabei. Alle sind dabei. Servus.
Ja, so ist es. Wir sind dabei. Und was Michael Mittermeier sonst noch alles mitbringt und warum er auf die Luisenburg kommt und was er denn vom Fichtelgebirge, den Ochsenkopf und sonstige Dinge bei uns in der Region hält, das hat er den Kollegen Sebastian Kastner verraten.
Radio Ochsenkopf, garantiert besser als Fernsehen.
Michael Mittermeier ist seit gut 30 Jahren bekannt in der Comedy-Szene in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus. Und nun ist er bei uns in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Mittermeier.
Ja, hallo, servus.
Herr Mittermeier, wenn man so über Sie nachdenkt, da kommt als erstes mal so die Frage nach dem Beruf. Wie würden Sie sich denn bezeichnen? Sind Sie Kabarettist? Sind Sie Comedian?
Ist mir eigentlich relativ wurscht. Also Ich sage Stand-Up-Comedian, das beinhaltet eigentlich eh alle Genres, auch das Kabarett-Comedy insofern. Aber es soll jeder zu mir sagen, was er gerne sagt, solange er lacht.
Zum Lachen gibt es ja viel, aber es ging ja bei Ihnen erst relativ spät los. Wie kann man sich das vorstellen? Nach der Schule, nach der Grundschule, wie ging es weiter? Wann kam so richtig die Leidenschaft für die Comedy bei Ihnen auf?
Ja gut, es hat relativ früh angefangen, dass ich halt schon in der Schule was gemacht habe, Sketche gespielt, solche Dinge in meinem Fasching auf Veranstaltungen. Aber das war dann irgendwann zu wenig und dann traf es eigentlich so die Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, 86, da habe ich dann so angefangen, auf Fußgängerzonen zu spielen, da habe ich schon angefangen, so erste Programme zu machen. Und 87 habe ich dann, wo ich immer sage, so mein für mich erstes Tourprogramm gemacht, das wirklich zu 100% von mir war. Und mit dem bin ich dann quasi, oder seither bin ich auf Tour, seit 87.
Woher haben Sie dann in der frühen Phase die Inspiration genommen für die Tour? Waren das Alltagsmenschen oder hat man sich da schon an der Weltpolitik orientiert?
Naja, Politik war irgendwie immer drin. Also man war halt, die Politik war wahrscheinlich am Anfang im Programm, wenn dann auch mal ein bisschen bayerischer, weil man natürlich erst so ein bisschen in Bayern gespielt hat. Aber ansonsten Inspiration wie heute eigentlich immer aus der Welt. Die Welt ist der beste Pointenlieferant, den ich habe. Ich müsste, wenn es eine Stelle gäbe für die Welt, wo man eine Pointenabgabe zahlen müsste, dann müsste ich ganz schön löhnen, das muss ich schon sagen.
1996 war dann quasi der große kommerzielle Durchbruch mit Sept, ein TV-Junkie knallt durch. Wie kam es denn zu diesem Programm und wie kam es dann, dass gerade dieses Programm so erfolgreich wurde?
Also, dass das Programm erfolgreich wurde, glaube ich tatsächlicherweise, das war das erste Programm, wo ich so voll bei mir war. Also Zept war so, das war ich so. Da war ich vorher 10 Jahre auf Tour. Ich habe alles ausprobiert, gesucht und habe es gefunden. Und dann hat es halt auch noch genau in den Zeitgeist gepasst, wo es auch wurscht gewesen wäre, sage ich mal. Und es war ein Programm, das ich tatsächlicherweise geschrieben habe, weil ich so ein bisschen, ich war sauer auf Fernsehen, hat gerade eine ganz furchtbar schlechte Erfahrung gemacht und gesagt, wisst was ihr Deppen, ich mache nie wieder Fernsehen, ich gehe jetzt weiter live auf die Bühne, ich mache Programme, die so gut sind, dass ihr gucken kommt und das hättet ihr gerne, aber so, und jetzt schreibe ich Zept. Lustigerweise tatsächlich gab es so einen ersten Tag, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich mich hin und jetzt schreibe ich das Programm aller Programme und dann ist es das geworden. Also ich glaube, mir ging es wie Toni Groß vor dem Freistoß, das, ein bisschen in längerer Form, ich habe natürlich länger geschrieben, diese eine Sekunde des Freistoßes, aber du brauchst einen Moment, wo du aufhörst zu denken, sondern einfach nur noch, du spürst nur noch, was du kannst, was du hast, was du glaubst, was du jetzt tun sollst und das haust du raus. Und deswegen ist so passiert.
War dann Sept für Sie auch der Punkt, wo Sie dann definitiv von dieser Arbeit leben konnten? Oder ging das früher schon, dass Sie quasi als Hauptjob Comedian waren?
Ich war immer als Hauptjob Comedian. Also ich habe, für mich war die Entscheidung damals 87 schon so getroffen bei diesem legendären U2-Konzert. Das war so meine Entscheidung da auf der Bühne bei denen, dieser, wie auch immer, Kismet-Auftritt, wo sie mich auf die Bühne gezogen haben. Das wird oft falsch interpretiert. Meine Entscheidung da, als ich stand, war, es gibt keine Alternative. Und ich habe von Anfang an davon gelebt. Ich habe, weißt du, wenn weniger Geld da war, habe ich halt weniger ausgegeben. Und ich habe halt auch nie rumgejammert. Also es gibt doch viel Gejammer in der Branche und man und wenig und so. Uns geht schon gut. Uns ging es auch damals gut, ganz ehrlich. Natürlich geht es mir heute besser, nur ich kann mich an die 10 Jahre auch erinnern, wo es nicht so lief. Und irgendwie ist man auch durchgekommen. Also insofern, und es war eine geile Zeit. Da konnte man ausprobieren, eine wilde Zeit. Und ich habe mich erst vorgestern wieder erinnert, weil ich in Hamburg war bei dieser WM-Sendung, Quartierer, da war ich im Mojo Club, wird die aufgezeichnet und da habe ich zum ersten Mal bei Quatsch Comedy Club gespielt, 92 und damals ab 92, so bis Ende der 90er, das waren irre Zeiten auf der Reeperbahn, die wir da hatten, also möchte ich auch nicht missen.
Über die Jahre haben Sie ja immer wieder abgeliefert mit erfolgreichen Programmen, mit Back to Life, mit Paranoid, mit Wild, mit Blackout. Hat sich denn in der Szene grundsätzlich irgendwas drastisch verändert oder konnten Sie immer Sie selbst sein?
Ja gut, ich mache eh immer, was ich mache. Also ich war eh immer ich selbst. Also mir ist es egal, was sich verändert. Also am Ende des Tages ist ja so, wenn du ein gutes Programm machst, kommen die Leute zu dir. Ich muss ja nicht auf die anderen schauen. Mich freut es ja, wenn auch andere gute Comedians kommen, weil ich schaue mir ja gern Comedy an. Also ich gehe ja gern wo rein und lache auch. Und es hat sich natürlich extrem verändert. Ich meine, wo wir damals als mit Sept und Back to Life, als ich da getourt bin, da waren wir vielleicht 1, 2, 3 Comedians, die in meiner großen Halle gespielt haben. Über 2, 3 Jahre hinweg war ich der Einzige. Mittlerweile haben wir halt 50, 60. Also dahingehend hat sich sehr verändert und die Menschen haben eine Auswahl, wo sie hingehen. Und was im Moment sehr geil ist, was ich ganz toll finde, ist, dass in der jungen Szene sich extremst viel tut. Also so die ganz jungen Comedians, die jetzt anfangen, Open Mic Nights machen, München und Berlin sind da die Städte gerade, wo viel passiert. Also du kannst in Berlin jeden Abend dutzende Male auf einer Open Mic Night auftreten. Und die sind alle nicht draußen groß bekannt, was sie auch nicht müssen. Das ist das System, wie ich sie auch aus Amerika kenne, aus England. Open Mic Nights zum Ausprobieren. Du spielst so lange, bis du im Grunde genommen, ja, bis du dich gefunden hast, bis du sagst, jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich auch, keine Ahnung, vielleicht mal ins Fernsehen, whatever. Und da tut sich ganz viele geile junge Comedians, das ist schön.
Beobachten Sie also auch die Nachwuchsszene in den Clubs vor Ort, kann man das so sagen?
Ja, also jetzt nicht, dass ich dauernd nur gucke, aber ich war auch letzte Woche, habe ich einen Tryout gemacht in so einem Open Mic in München, so ein kleiner Keller, da gehen 60 Leute rein, wenn sie stopfen, sind 80 drin. Das ist ganz toll, weil du bist an der Basis, verstehst? Und die Jungen freuen sich, dass man kommt. Also ich bin Gott sei Dank einer, der scheinbar nie rausgealtert ist, auch nicht für die ganz Jungen. Dass viele von denen kommen zu mir und sagen, hey, als ich ein Kind war, haben mir meine Eltern deine CD gegeben. Und das ist natürlich sehr lustig. Und bin für viele irgendwie halt einer, den sie, keine Ahnung, lange kennen und auch schätzen. Und scheinbar muss ja mein Programm auch heute noch was sein. Also weißt du, wenn jetzt Lucky Punch, das Aktuelle, mit dem ich ja nach Wunsiedel komme, es läuft eigentlich wie Sau beim Publikum. Es ist Wahnsinn. Also es ist so schön und es ist für mich ja auch toll, dass ich nach fast 31 Jahren Tour immer noch ein Programm mache, wo die Leute halt, ich sag mal, echt ausflippen. Das ist schon schön, auch für mich.
Bevor wir genau auf das neue Programm eingehen, erstmal die Frage, sind Ihnen denn Oberfranken und Wunsiedel und das Fichtelgebirge Begriffe und was verbinden Sie damit?
Natürlich sind es Begriffe, die man schon mal gehört hat, aber für mich ist ganz ehrlich, ich weiß, die Franken sind ja voll manisch. Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, was ist Oberfranken, Minderfranken, Hochmol wegen Franken, da mit den Franken, du bist mit der Franke. Also mir ist es völlig wurscht. Also ich stand auch schon in Oberfranken und habe gesagt, hey, herzlich willkommen hier in Unterfranken. Da merkst du erst, welcher Hass unter euch herrscht. Da denkst du dir so, what the fuck, das ist ja heftiger wie Ost-West-Teilung. Also, und das finde ich immer sehr lustig. Ich habe auch eine Franken-Referenz in meiner Nummer über eine fränkische Zwiebelkönigin, die sehr, sehr lustig ist. Und das ist so lustig, weil ich habe gestern in Berlin gespielt und die sind so abgegangen auf die Franken-Nummer. Scheinbar, kennt man euch da draußen in der Welt.
Gerade da im Wunsiedler Raum ist es nochmal besonders gefährlich, weil ja auch die Oberpfälzer mit reinspielen, weil es ist so Grenzgebiet.
Weiß, das ist natürlich, also vom Dialekt her ist es ja ein quasi das Bermuda-Dreieck. Also da, also wenn sich da ein Hamburger verirrt, der weiß nicht vor. Also der denkt, er ist eigentlich schon irgendwo an der tschechischen Grenze, weil er nichts mehr versteht. Aber gut, das tut er in Niederbayern auch, insofern. Aber ich finde es super, ich freue mich. Also das Wunsiedel bin ich zum ersten Mal, meines Wissens. Und es gibt immer wieder eine Premiere, siehst du das? Also weißt du, nach New York, nach England, jetzt nach Wunsiedel, yep.
Nach Wunsiedel auf die Felsenbühne. Das Ganze ist ja dann Open Air und auf einer riesigen Bühne. Macht man sich da Gedanken als Comedian, wie man eine so große und so hohe Bühne bespielen kann? Oder wird das quasi eher vorne ablaufen und im direkten Kontakt mit dem Publikum?
Naja, wenn ich mir jetzt dauernd Gedanken machen müsste noch, wie bespiele ich eine Bühne, dann hätte ich in den letzten, vor allem 20 Jahren, große Probleme gehabt. Ich meine, ich habe ja größentechnisch alles gespielt, habe ab Open Airs gespielt mit 60.000 Leuten. Und im Grunde genommen ist es so, jede Bühne in dem Moment, wo du bist, ist die geilste, die es gibt, weil das ist die, die da ist, verstehst? Und ich habe die Bilder gesehen von der Felsenbühne, es sieht toll aus. Es war dann auch so, dass ich sagte, oh, da würde ich gern spielen. Also ich glaube, das wird großartig.
Großartig wird sicherlich nicht nur wegen der Bühne, sondern garantiert auch wegen dem Programm. Der Titel Lucky Punch, die Todeswuchtel schlägt zurück. Kann man erklären, worum es allein bei diesem Titel geht?
Die Dieser Titel ist ein Spagat zwischen Bruce Lee und Österreich. Lucky Punch, gut, ist noch ein Fachausdruck von Boxen. Lucky Punch ist ja dieser Schlag eines unterlegenen Boxers, den er noch irgendwie ansetzt in Runde 10, obwohl er eigentlich schon lange verloren hat. Und dann macht einer den Arm hoch, trifft den anderen am Kinn und der andere fällt um. Und das ist der Lucky Punch. Und die Wuchtel ist eine Pointe, eine österreichische. Und die Todeswuchtel ist die geilste Pointe, die es gibt, natürlich. Und wenn die zurückschlägt, die Todeswuchtel, Freunde, dann gibt es was zu lachen.
Kann man sagen, worum es grob in dem Programm geht? Wird es da spezifisch um ein gewisses Thema gehen? Wird das kabarettistisch rund um den Boxsport gehen, weil da schon so das Wortspiel dabei ist? Oder ist das querbeet durch alle Bereiche?
Nicht wirklich ein Thema Boxsport. Nee, es geht eigentlich um die Welt. Wo stehen wir gerade? Was ist unser Stand? Also schau da draußen, ich erzähle Alltagsgeschichten. Was habe ich in der U-Bahn erlebt? Was habe ich erlebt? Ich kämpfe mit österreichischen Kellnern. Chuck Norris kämpft gegen Bruce Lee. Der epische Kampf, die Todeskralle kehrt zurück. Und Superhelden sind groß dabei. Also wir haben alles an Superhelden, also auch das C-Gesox und das F-Gesox ist mit dabei, aber auch über die muss man mal sprechen, über Aquaman, der Bademeister unter den Superhelden. Also es ist eigentlich alles drin und mehr geht nicht.
Warum sollte man sich jetzt auch vielleicht als Michael Mittermeier-Fan, der Sie schon kennt aus anderen Locations, warum sollte man denn unbedingt nach Wunsiedel kommen? Warum sollte man sich das nicht entgehen lassen?
Ich sag mal so, ist es einfach vom Programm her, sage ich, ich habe so einen unfassbaren Spaß gerade, das zu spielen. Das ist so, keine Ahnung, ich krieg's ja an den Rückläufen von den Leuten mit. Also, wenn einer Mittermeier will, muss er sich das gucken. Also, wenn einer Zepp geliebt hat, rein damit. Wenn einer Paranoid geliebt hat, rein damit. Und dann ist natürlich ein Kombi mit einer sehr schönen Bühne auch ein besonderer Platz, wo man jetzt ja auch nicht alle paar Monate spielt, ist natürlich auch eine besondere Location dann. Und das wird sicher ein besonderer Abend.
Und jetzt zum Abschluss noch eine kleine Frage. Sie haben ja auch mal einen Ausflug gemacht in die Musikbranche und waren kurz als Rockstar unterwegs. Kumbayo mit den Guano Apes zusammen war auch sehr erfolgreich. Was denn aus der Musikerkarriere geworden?
Ja, ich mache ungern Teil 2 von irgendwas. Und wollte dann Mittermeier und Friends 2 nicht machen, obwohl alle das wollten, weil es sehr erfolgreich war. Weiß ich nicht. Also ich bin ja dann zwei Jahre später nach New York gegangen, habe da andere Dinge gemacht. Also die Musik hole ich mir dann immer wieder ab, wenn wir auf Tour gehen mit der Live in Swinging. Mit Xavier, Ray Garvey und Sascha wird nächstes Jahr auch wieder sein. Und da bin ich zwar natürlich hauptsächlich der Host, der durch den Abend führt, wir alle natürlich als Red Pack im Smoking, aber ein bisschen Musik mache ich schon mit.
Und den Stand-Up-Comedian gibt es am 16. Juli um 20.30 Uhr bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, Michael Mittermeier, und gutes Gelingen.
Ja, danke. Das wird Spaß.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Das war Michael Mittermeier. Und am Anfang hatten wir auch schon Musik. Und wer jetzt gedacht hat, das war Tom Waits, der hat sich getäuscht. Es war nämlich Peter Hohenecker. Wer Peter Hohenecker ist und warum er klingt wie Tom Waits und was er von dessen Musik hält und warum man ihn demnächst hier bei uns in der Region antreffen kann, das hat er mir verraten. Ich habe mich nämlich mit ihm mal auf ein Café in Wunsiedel getroffen.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Wir haben jetzt einen Künstler zu Besuch, aber wie es bei uns üblich ist, muss ich unser Gast kurz selbst vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Peter Hohenecker, Österreicher, aber seit 20 Jahren in Deutschland, Schauspieler, Regisseur, Sänger, seit letzten September in Wunsiedel und nicht zuletzt auch auf der Luisenburg tätig.
Wie lebt es sich in Wunsiedel? Ist es ein Kulturschock, wenn man in unsere ländliche Region kommt?
Nein. Also ich muss dazu sagen, ich bin zwar in Wien aufgewachsen, habe dann lange in Berlin gelebt, war aber die letzten 7 Jahre in Hessen, in Biedenkopf. Das ist eine Stadt von der Größe her ähnlich wie Wunsiedel. Und dadurch war es weder ein Schock noch sonst was. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass Wunsiedel, wenn man bedenkt, wie groß das Städtchen ist, eigentlich relativ viel noch bietet. Es gibt eine lebendige Wirtshauskultur, es gibt einige nette Lokale, wo man wirklich hingehen kann. Es gibt nicht zuletzt die Luisenburg und auch sonst. Also es passiert doch einiges, überraschend viel, wenn man ehrlich ist.
Wie ist eigentlich die Idee gereift, Künstler zu werden, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf?
Eine kurze Frage. Und die Antwort muss ich mir gut überlegen. Also meine Familie war alles andere als kulturaffin. Mein Vater war so der klassische mittleres bis oberes Management-Typ. Und das hat mich halt nie interessiert. Also ich habe es versucht und es ging gar nicht. Also ich konnte es zwar, aber ich wollte es nicht. Und mit 17, glaube ich, wollte ich dann unbedingt Schauspieler werden. Habe dann in Wien die Schauspielschule besucht, habe das auch abgeschlossen, habe dann den Beruf aber nicht ausgeübt oder längere Zeit nicht ausgeübt, weil ich halt richtig Geld verdienen wollte und weiß nicht, inwieweit Ihre Hörer wissen, was ein Jungschauspieler verdient, aber es sind um die 1300 Euro brutto. Und das war dann nicht in meinem Interesse. Habe dann mich in der Wirtschaft versucht und bin dann aber reumütigst, in dem Fall als Tontechniker, zu den Vereinigten Bühnen Wien und habe dort schön das Biestanz der Vampire als Tontechniker begleitet. Um auf die Frage zurückzukommen, warum Künstler? Ich denke, es ist einer der wenigen Bereiche, wo man noch was sagen kann, wo man seine Art und seine Gedanken in etwas fassen kann, was das Publikum dann mag oder auch nicht mag, aber worüber das Publikum auf jeden Fall immer mal wieder im Bestfall nachdenken muss. Und das ist etwas, was mir immer Spaß gemacht und was mich immer interessiert hat.
Jetzt wurde ja schon angesprochen, der richtige Einstieg war ja dann auch erst hinter der Bühne. Ja. Wie kam dann der Drang, auf die Bühne zu kommen?
Indem ich die Birgit Zimmler kennengelernt habe, ich dann für sie einige Bühnenbilder gemacht habe und eigentlich so ziemlich alles außer Spielen und Regie gemacht habe und einfach gemerkt habe, ja, das ist es, Theater im Gesamten. Hat den Vorteil, dass ich jetzt, wo ich hauptsächlich inszeniere, halt auch alle Gewerke kenne. Ich habe Licht gemacht, ich habe Ton gemacht, ich habe Bühne gebaut, ich habe so ziemlich jeden Job, den man im Theater machen kann, gemacht. Und das hilft auch beim Inszenieren, weil ich einfach weiß, was ist möglich, was ist nicht möglich, was kann ich einer Abteilung, einem Gewerk zumuten und wo schieße ich jetzt übers Ziel hinaus. Und das hilft mir beim Inszenieren und das erdet einen auch.
Wenn man ein Stück inszeniert, wie geht man sowas an?
Also zuallererst liest man mal das Buch, das Skript. Und Im Bestfall hat man dann bereits die ersten Ideen. Im schlechtesten Fall muss man lange drüber nachdenken. Wenn man zu lange drüber nachdenken muss, sollte man sich überlegen, ob das Stück das Richtige für einen ist. Aber es beginnt damit, dass man das Ding liest. Dann überlegt man sich, was möchte ich denn damit erreichen? Also welches Ziel verfolge ich? Also in dem Fall jetzt bei der My Fair Lady, die ja da Tim Zimmermann inszeniert hat und ich Co-Regie bzw. Dialogregie gemacht habe, wurde das Konzept ja nicht von mir erstellt, sondern von ihm. Aber ich hätte ein durchaus ähnliches Konzept erstellt. Also wir wollten einfach eine Lady im modernen Gewand machen. Sprich, durchaus den Traditionen verhaftet sein. Das Ding spielt halt nun mal vor 100 Jahren und ist auch nicht mehr das Jüngste. Aber man kann es trotzdem, ohne den Text großartig zu verändern, sehr modern inszenieren. Sprich, die Konflikte, die heute durchaus genauso da sind, wie sie vor 100 Jahren waren, einfach genauer ausarbeiten, die Klassenunterschiede bedienen. Ich glaube nicht, dass da ein großartiger Unterschied zwischen damals und heute ist. Und dadurch bleibt so ein altes Stück wie My Fair Lady halt auch modern und zeitgemäß, weil die Probleme haben sich ja nicht geändert.
Jetzt machen wir mal so einen kleinen Ausflug. Man liest immer über Dialogregie. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist der Unterschied zur normalen Regie?
Also prinzipiell ist es so, es ist jetzt nicht unbedingt üblich, im Theater einen Dialogregisseur zu haben. Da aber dieses Stück extrem dialoglastig ist und in den Dialogen auch wichtige Informationen transportiert wird. Tim Zimmermann, Amerikaner, ist der viel in Dänemark arbeitet. Und wir noch dazu die My Fair Lady im fränkischen Dialekt haben, sprich ein Amerikaner dann nicht so richtig viel versteht, hilft es einfach, einen Muttersprachler dabei zu haben, der auch theateraffin ist, beziehungsweise der Inszenierungserfahrung hat, um die Dialoge eben dorthin zu bügeln, wo sie der Meinung beider Regisseure hingehören, sprich temporeich, pointiert, akzentuiert. Und da tut man sich als Native Speaker natürlich deutlich leichter als Amerikaner, der in Dänemark viel arbeitet.
Wir haben schon gehört, hinter der Bühne, auf der Bühne, aber eine Leidenschaft ist wahrscheinlich auch die Musik.
Das ist eine große Leidenschaft. Also würde man mich vor die Wahl stellen, du kannst nur noch eins von beiden machen, ich müsste sehr lange nachdenken und ich wüsste die Antwort jetzt nicht einfach aus dem Bauch heraus. Weil Musik begleitet mich, seit ich 17, 18 bin. Ich habe in Österreich damals in diversen Bands gespielt. Ich mache Musik, seit ich nenne es mal, erwachsen bin. Und das wird sich auch nicht ändern, solange ich noch irgendeinen Ton aus meiner Kehle rauspressen kann.
Gibt es eine bestimmte Vorliebe für eine bestimmte Musikrichtung, einen bestimmten Stil?
Gibt es durchaus. Ich habe ja ein Tom Waits-Programm. Tom Waits, ein Versuch, das wir auch hier in Wunsiedel zeigen, zweimal. Am 19. und am 22. Juli im Museumshof in Wunsiedel. Und diese Musik begleitet mich wirklich, seit ich aktiv Musik höre. Also ich war wahrscheinlich einer der wenigen 14-, 15-Jährigen, die sich ein Tom Waits-Album gekauft haben. Da das ja doch, sag ich mal, in Richtung Jazz, Alternative, also es ist jetzt nicht zwingend die Musik, die der normale 14-Jährige hört. Hat auch damals bei vielen Freunden und Bekannten für Kopfschütteln gesorgt, habe mich aber nicht beirren lassen und dieser Musik und speziell diesen Komponisten und Interpreten halte ich bis heute die Treue, weil mir einfach die Musik wahnsinnig gut gefällt und es schon seit sicher 15 Jahren ein Herzenswunsch von mir war, ein Programm mit dieser Musik zu machen. Und es hat sich noch nie ergeben, weil ich wollte das nicht als großes Bandprojekt machen, sondern ich wollte das am liebsten mit einem Piano als Begleitung. Und da hat sich halt damals in Biedenkopf in Hessen durch Zufall etwas ergeben mit einer hervorragenden Pianistin, die eigentlich aus der Klassik kommt, aber die immer in die Richtung gehen wollte. Und darum sage ich auch, begleiten wäre in dem Fall fast das falsche Wort, weil wir haben das Programm wirklich gemeinsam erarbeitet und spielen es jetzt seit 5 Jahren Land auf, Land ab und es macht tierisch Spaß. Und die Musik ist wirklich die Musik, die ich machen will. Und sie findet Gott sei Dank auch ihr Publikum. Ich würde es aber auch machen, wenn nur 10 Leute kämen.
Was fasziniert denn an dieser Musik so?
Man wird permanent überrascht. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Komponisten, also mir viele zumindest keiner an, der so gegen jegliche Hörgewohnheit seines Publikums geht. Wenn ich an sein erstes Album denke, das war netter Easy Listening Jazz, hat aber trotzdem Qualität, macht Spaß, es zu hören. Das zweite und dritte Album ging dann völlig dagegen. Es war hauptsächlich Gegröle, Gegrunze und Ähnliches. Dann kam wieder ein Album, das wunderschöne Melodien enthielt. Das war, glaube ich, Blue Valentine. Und was dieser Mann schafft, ist, wenn man das Lied zerlegt, mit einfachsten Akkorden wirklich Lieder zu schreiben. Also in der Einfachheit der Melodie auch die Schönheit zu finden. Und das ist ein Merkmal, das man selten findet, dass jemand wirklich sein Handwerk so versteht, dass das Lied von vorn bis hinten schlüssig ist. Und wenn man nur einen Takt ändert und einen Akkord ändert, man merkt, der hat sich echt was dabei gedacht, weil jetzt funktioniert das Teilchen nicht mehr so richtig. Und das ist spannend, gemeinsam mit einem Musiker zu entdecken.
Wenn ich jetzt in das Konzert komme, warum heißt das ein Versuch?
Weil es immer nur ein Versuch bleiben kann. Weil Tom Waits meiner Meinung nach ein wahrscheinlich der spannendste Komponist und auch Interpret, der momentan lebt, ist. Und ich würde mich ja nie anmaßen zu sagen, ich mache das jetzt genauso gut besser, sondern ich versuche, es mir zu eigen zu machen. Und darum bleibt dieser Titel wahrscheinlich auch bestehen, Tom Waits, ein Versuch, weil es kann nur ein Versuch sein. Meistens gelingt er. Ich erinnere mich jetzt überhaupt nicht daran, dass es mal gescheitert wäre, aber es ist trotz alledem ein Versuch.
Stellt sich noch so eine Grundsatzfrage, was erlebe ich denn in diesem Konzert alles?
Ja, das ist eine gute Frage. 2 Stunden hervorragende Musik mit einer ganz fantastischen Pianistin, der Silvia Salzbauer, mit mir als Sänger und der Rest ist jedes Mal anders. Die Musik bleibt, was ich dazwischen sage, Tom Waits ist ein Geschichtenerzähler und ich bis zu einem gewissen Grad auch. Wobei keiner der Zwischentexte in irgendeiner Weise vorbereitet ist oder sonst was, sondern das kommt oder es kommt nicht. Wenn es nicht kommt, ist es ein schöner musikalischer Abend. Wenn es kommt, dann hat man viel zu lachen. Passt schon. Also das erwartet einen.
Also man sollte unbedingt vorbeikommen.
Ja, zwingend. Also Tom Waits kommt ja nicht mehr nach Europa. Ich schon. Also das passt schon. Also man sollte sich das durchaus zu Gemüte führen. Und zwar egal, ob man weiß, wer Tom Waits ist oder nicht. Es ist allemal ein sehr spannender musikalischer Abend.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Alone. stepping on a devil's tail, across the stripes of a full moon's hay, through the bars of a Cuba chain. Bloody fingers on a purple knife, flamingos drinking from a cocktail glass. I'm on the lobby side, body as wide, admired a view from the top of the mast. Hey little bird, fly away on, your ass is on fire, the chill alone. Hey little bird, fly away on, your ass is on fire, the chill alone. The chill, oh, hey little bird, fly away, oh, your house is on fire, the chill, oh. Yellow sheets on a Hong Kong bed, stays bored on a sling of the ride. Do the carnival is what she say. $100 make it dark inside. Wet the million in a drop down suit. Dutch pink on the downtown train. The dollar bill, but I'm gonna want you. I'm on the corner of a pouring rain. Hey little bird, fly away on. Your house is on fire, the chill alone. Oh, hey little bird, fly away on. Your house is on fire. Find a chill alone. Ah, hey little bird, fly away, oh, your house is on fire, the chill alone. Hey little bird, fly away, oh, your house is on fire, the chill alone.
Peter Hohenecker war es, oder Tom Waits, oder Tom Waits, Peter Hohenecker. Überlegen Sie mal ein bisschen, was wir vorhin erzählt haben. Und wir bleiben in Wunsiedel, denn es gibt noch einen Künstler, der nach Wunsiedel kommt, und der kommt auf die Luisenburg und der macht auch Musik. Mehr weiß Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, da gibt's was auf die Ohren.
Lace Aldin wurde 1972 in Karlsruhe geboren und ist mittlerweile bekannt als Musiker und auch Produzent. Die Debütsingle Bilder von dir stammt aus dem Jahr 2000. Und nun ist er bei uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lace Aldin.
Einen schönen guten Tag.
Herr Aldin, in Karlsruhe geboren, in USA und Mannheim aufgewachsen. Woher kommt dabei Ihre Leidenschaft für die Musik?
Die ich tatsächlich so gar nicht beantworten kann. Das war immer Thema. Zu Hause jetzt nicht unbedingt, es gab keine Hausmusik oder sowas, aber in der Grundschule ging es los mit einer sehr engagierten Grundschullehrerin, die aus der ganzen Klasse einen Chor gebaut hat, der zwischendurch tatsächlich sehr erfolgreich durch die Region gezogen ist. Vielleicht ist es das gewesen, was das Ganze angezettelt hat, das weiß ich nicht, aber irgendwie hatte ich auf jeden Fall schon immer eine Leidenschaft dafür und habe nie losgelassen.
Kann man sagen, wer so die wichtigsten Personen und Unterstützer im Laufe der Karriere waren, neben der Musiklehrerin dann auch?
Ehrlich gesagt, eigentlich niemand. Ich glaube, die Stationen, die wichtig waren, war tatsächlich die Tatsache, dass es seitens meiner Eltern, und ich glaube, das ist relativ normal im Leben eines Jugendlichen, dass es ganz ordentlich Gegenwind gab. Also meine Mutter fand das immer höchst erfreulich, dass der Sohn immer Musik macht. Aber sagen wir mal, aus Sicht von Eltern ist der Berufswunsch Musiker eine Schwierigkeit und eine echte Herausforderung, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist zu einem großen Teil auch der Gegenwind gewesen ist, der mich motiviert hat, der zu einer echten Ambition geworden ist. Und dann waren es immer wieder Stationen, die mich bestärkt haben in Form von irgendwelchen Bands, aus denen gutes Feedback von außen resultierte. Leute, die gesagt haben, hey, du machst es aber gut, willst du da nicht mehr draus machen? Inklusive meines klassischen Gesangslehrers, den ich zwischendurch für 2 Jahre hatte, der dann irgendwann den Plan hatte, dass ich die Aufnahmeprüfung zur klassischen Gesangshochschule in Mannheim bestreiten soll. Das alles hat ein rundes Paket gemacht, bis ungefähr kurz bevor ich 20 wurde.
Haben Sie dann klassischen Gesang studiert oder etwas anderes, eine Ausbildung in der Richtung auch genossen?
Nein. Letzten Endes war das eine wirklich große Entscheidung, weil ich hatte zu der Zeit eine feste Band und hatte mit der festen Band auch wirklich Ambitionen. Und wir haben fleißig, wie viele andere Bands um uns herum, Demos gebaut und Demos verschickt und viel Schweiß, Blut und Tränen eingesetzt, um vorwärts zu kommen. Und das Ganze konkurrierte dann mit der Aufnahmeprüfung an der Hochschule, was bei mir mit ziemlich viel Druck und psychischer Belastung einhergegangen ist, was zu einer ordentlichen Krankheit geführt hat. Und diese Krankheit wollte eigentlich mein Gesangslehrer über seine Hausärztin bekämpfen. Und als mir dann irgendwann mal klar geworden ist, welches Brimbamborium mit Musik auch verbunden sein kann, habe ich mich entschieden, der ernsten Musik den Rücken zu kehren. Klingt komisch jetzt, ist aber so, und mich dem Rock und dem Pop zu verschreiben. Und das hat es dann letztendlich, hat es das tatsächlich gerissen, weil diese Entscheidung war tatsächlich notwendig, um an der Stelle vorwärts zu kommen.
Und wann kam dann die Entscheidung, nicht mit einer der Bands quasi Karriere zu machen, sondern als Solokünstler?
Das war 1998, als ich als Chorsänger eines Hip-Hop-Act namens Vega live unterwegs war im Land, als Support tatsächlich von Xavier Naidoos erster Clubtour, lustigerweise. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte hatte ich eine Solostelle in dem Programm und die sah ein Mitarbeiter von Sony Music damals. Wir reden hier von einem einzigen langen Ton, den ich sang, bei dem üblicherweise im Publikum irgendwelche Reaktionen hervorgerufen werden. Und das war es dann letzten Endes. Also auf den langen Ton hin gab es Gespräche und ich wurde angesprochen von den Mitarbeitern und habe dann mit den Produzenten, die ich dann die nächsten 10 Jahre hatte, habe ich ein paar Demos gebaut, zack. Und so ging das. Klingt jetzt sehr relativ einfach, aber hat alles in allem ungefähr knapp 10 Jahre gedauert.
Zu dem Zeitpunkt war dann klar, dass die Musik auch der Hauptberuf werden sollte.
Genau.
Aber wie war denn das Gefühl, als Ihnen zum ersten Mal klar war, dass Sie auch wirklich davon leben können? Weil das gelingt ja auch nicht allen.
Das gelingt nicht allen. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit davor, also in den 5, 6 Jahren davor, habe ich mich wie ganz viele andere Musiker auch mit klassischen Coverbands über Wasser gehalten. Also da wurde auch ordentlich Hochzeit gespielt und Straßenfest gespielt und immer an eigenen Sachen irgendwie festgehalten. Und das war natürlich eine weitere Motivation, das Gefühl zu haben, okay, wenn solange ich sozusagen keinen Plattenvertrag bekomme, ist es durchaus möglich, mein Leben mit Musik zu bestreiten und auch mich gegenüber, sagen wir mal, familiären Widrigkeiten oder meinem Freundeskreis, der natürlich auch, also mein Freundeskreis hat das auch häufig in Frage gestellt, muss man dazu sagen, bis auf einige wenige. Und ich konnte das alles in den Wind schlagen. Ich glaube, das war letzten Endes auch ein Punkt, der es rausgerissen hat. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich die Durststrecke, glaube ich, bis zum Plattenvertrag gar nicht geschafft.
Jetzt sind Sie groß rausgekommen in einer Zeit, wo der Trend eindeutig war, alle müssen Englisch singen. War es für Sie auch mal eine Erwägung wert oder war für Sie immer klar, ich singe Deutsch?
Na, auf keinen Fall. Ich habe mit deutschsprachigen Sachen angefangen, tatsächlich die erste Schülerband hat sich formiert um deutschsprachige Texte, weil man ganz klar sagen muss, dass obwohl ich jetzt englischsprachig aufgewachsen bin, mein Englisch nie gut genug war, um den eigenen Anspruch an englische Texte Genüge zu werden. Und letzten Endes kam dieser Schwenk eigentlich mit dem Fantum für englischsprachige Songs, mit der Musik, für die Musik, mit der ich groß geworden bin. Und natürlich auch mit dem Covern. Also wenn man Stücke nachspielt, dann sind natürlich, gerade wenn man Charts spielt, ganz viele englischsprachige Sachen dabei. Von daher gab's die Intention schon immer. Aber es nachdem relativ schnell klar geworden ist, dass wir mit sozusagen unseren englischsprachigen Geschichten keinen Plattenvertrag bekommen, habe ich relativ früh schon, also keine Ahnung, Anfang Mitte der 90er Jahre immer wieder mit deutschsprachigen Projekten angefangen.
Und die Entscheidung war ja nicht die schlechteste. Immerhin sind wir jetzt fast 20 Jahre später und Sie sind immer noch da. Haben Sie denn an Ihrem Stil im Laufe der Zeit etwas verändert? Hat sich der gewandelt?
Der hat sich irgendwie gewandelt und ist irgendwie gleich geblieben. Anders kann ich das gar nicht beantworten. Ich war schon immer ein Fan von großen Melodien. War aber auch oder bin immer noch ein großer Verfechter der breiten Stilistik. Das heißt, es sollte nie, ich hatte nie das Bedürfnis, sowas zu machen wie, keine Ahnung, eine Band wie AC/DC. AC/DC erkennst du beim ersten Ton und du weißt genau, wo du bist. Und ich fand die Vorstellung immer schön, Stücke auf einer Platte zu versammeln, die sich unter Umständen ordentlich unterscheiden und Raum lassen für musikalische Interpretation, für musikalische Ausflüge. Das fand natürlich bisher viel mehr auf der Bühne statt als auf der Platte. Aber dadurch hat sich das, was ich musikalisch mache, immer wieder mal ein bisschen gedreht. Es war mal elektronischer, dann war es mal erdiger, ein gutes Stück rockiger. Und der Faktor Soul war auch immer irgendwie drin. Und ich würde mal sagen, also um diese drei Angelpunkte baut sich das schon die letzten 20 Jahre zusammen.
Ihr jüngstes Studioalbum erschien 2016 und trägt den Titel Bleib unterwegs. Kann man kurz sagen, worum geht's da? Ist es wörtlich genommen, Bleib unterwegs?
Einerseits ist es wörtlich genommen, weil ich in der Zeit habe ich mich mit ordentlich mit anderen Musikern auseinandergesetzt und dann der Nachhall ich möchte das Wort Krise gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber von speziellen Lebensumständen, die noch nachhalten, haben mich dazu veranlasst, mich mit Stagnation und Bewegung zu beschäftigen. Und für mich war dann ein ganz entscheidender Punkt, dass das Zulassen einer Bewegung im Kopf eine sehr wichtige Sache ist, durch das immer wieder Akzeptieren von neuen Dingen und das Loslassen von alten Dingen. Eigentlich dreht sich es um die Bewegung. Als ich dann eine der letzten Dokumentationen über B.B. King sah, kurz bevor er starb, habe ich wieder mal festgestellt, was es für einen Musiker bedeuten kann, wenn er eigentlich sein halbes Leben oder mehr als sein halbes Leben auf der Straße und auf Bühnen verbringt und wie stark die Verbindung zur Musik sein kann, die auf der Bühne stattfindet. Das alles zusammengenommen bestimmt im Prinzip den Grundinhalt von dem Album Bleib unterwegs.
Und jetzt sind Sie am 7. August ja in Wunsiedel bei Luisenburg festspielen.
Ja.
Da Sie ja nicht direkt aus der Region kommen, aber doch schon so aus der weiteren Nähe. Welche Gedanken kommen Ihnen denn als erstes in den Sinn, wenn Sie an Oberfranken und an das Fichtelgebirge denken?
Also ich gestehe, dass wenn ich ans Fichtelgebirge denke, kommen mir überhaupt keine Assoziationen tatsächlich, weil ich komme einfach gar nicht so wahnsinnig oft dort vorbei und mir fällt an der Stelle wieder mal auf, dass ich diverse Male in Nürnberg war als Beispiel zum Beispiel in Nürnberg führt eher so die Gegend und wie wenig ich, also für die Häufigkeit, wie wenig ich von der Gegend mitgekriegt habe und das ist ein Klassiker des Musikerdaseins, dass man gerne mal Städte 10-mal bereist hat und kennt vielleicht ein oder zwei Anfahrtswege zu irgendwelchen Locations und hat sonst von der Stadt nichts gesehen. Ich denke natürlich an die fränkische Küche, muss man ganz klar sagen. Meine Band und ich sind klare Kulinarier und für uns ist das Essen manchmal tatsächlich wichtiger als die Musik zu manchen Gelegenheiten. Und die Leute haben einen ganz speziellen Schnack. Ich kenne ein paar Leute aus der Gegend, die, sagen wir mal, mit unserer Auffassung von Leben und Humor, sagen wir mal, was die Region Kurpfalz angeht, ziemlich gut zusammengehen, finde ich zumindest mal, und da freue ich mich drauf.
Also wird es höchste Zeit, dass Sie das Fichtelgebirge mal richtig kennenlernen.
Auf jeden Fall.
Die Luisenburg ist ja auch mittendrin in den Felsen.
Ich habe schon gehört, dass es sehr, sehr schön ist und dass es eine sehr traditionelle Spielstätte ist. Das finde ich immer ganz besonders reizvoll.
Das Ganze wird ja ein Open Air sein.
Ja.
Spielen Sie gern Open Airs?
Sehr, sehr gerne. Erstens mal ist es vom Sound her ist es schwer zu schlagen in der Regel. Und das Wetter kann das stark beeinflussen. Aber in der Regel kriegt man es immer gut hin. Also wenn das Wetter sich entschließt, entweder gut oder besonders schlecht zu werden, sind es aus meiner Sicht beides positive Sachen. Weil wenn das Wetter gut ist, dann kommt jeder mit einem extra Lächeln. Wenn das Wetter schlecht ist, zählt die Verbundenheit zwischen Publikum und Musikern, die dann in der Regel auch so ein Trotz hervorruft im Sinne von jetzt erst recht. Von daher hoffe ich, dass der Wettergott sich entscheidet und wir einen ordentlichen Durchmarsch hinlegen können.
Sie haben mir schon verraten, dass Sie die Bühne so grob ein bisschen schon kennen. Glauben Sie, es wird mit dieser Felsenbühne besonderes Flair für das Konzert, vielleicht auch für Leute, die Leith Aldin schon mal irgendwo im Club gesehen haben, dass das besonders wird?
Das auf jeden Fall. Also wenn Zuschauer dort auftauchen, die es bis jetzt aus dem Club kennen oder vielleicht in einer kleineren Akustikversion, von denen wir die letzten Jahre über ziemlich viel gespielt haben, dann ist die Variante draußen, abends, Felsen, Beleuchtung natürlich unter Umständen wesentlich stimmungsvoller. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir diese Art von Bühne bespielen, aber jede Bühne ist natürlich irgendwie besonders. Und ich gehe momentan schwer davon aus, dass wir die Magie des Ortes zusammen irgendwie eingefangen kriegen.
Das geht schon ein bisschen in die Richtung meiner letzten Frage. Und die wäre, was erwartet Besucher denn bei Ihrem Konzert in Wunsiedel? Auf was dürfen Sie sich freuen?
Wir spielen natürlich, also abgesehen davon, dass wir aus dem Portfolio aus den letzten 15 Jahren Songs spielen, was bedeutet natürlich einige von den alten Sachen, die einige Leute kennen, sind dabei und es sind neue Sachen dabei. Und entscheidend ist, glaube ich, dass es gerade bei den alten Songs gibt es einige Faktoren, von denen meine Band und ich selber noch gar nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt ein paar Konzerte schon so bestritten. Das heißt, wir haben eine Basis für den Song und ein Teil, der klar ist, und es gibt einen klaren Teil, der ist offen, an dem weiß musikalisch überhaupt niemand, wo die Reise hingeht, bis wir den Song spielen auf der Bühne. Und das ist genau der Punkt, wo das Publikum eigentlich mitentscheidet, was an der Stelle an dem Abend passiert. Und das ist es, was es bisher ausgemacht hat. Weil wir sind selbst überrascht auf der Bühne, was ab und zu passiert, und die Leute auch. Das kann zu Fragezeichen im Publikum führen. Oder wir reißen alle gemeinsam die Arme hoch. Also ich bin wahnsinnig gespannt.
Also lohnt sich es auf jeden Fall, am 7. August zu den Luisenburg-Festspielen zum Konzert von Leith Aldin zu kommen. Ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch und wünsche dann vor allem gutes Wetter und gute Laune.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche eine gute Zeit und freue mich. Hallo, hier ist Leith Aldin und ihr hört Radio Ochsenkopf. Ich werde am 7. August bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel sein und ich freue mich wahnsinnig auf einen guten Abend mit euch. Bis dahin. Mach's gut, ciao.
Radio Ochsenkopf.
Du könntest sagen, Hoffnung ist nicht mehr als ein Gefühl, das uns am Leben hält. Du könntest sagen, Liebe nur ein Wort aus ferner Zeit, bedeutungslos erwähnt. Doch wir sind jetzt hier, es liegt in unseren Händen. Die große Illusion, an der man scheitern muss und gegen jeden Strom, jede Vernunft sich treu zu sein, scheint aussichtslos. Doch wir sind jetzt hier, es liegt in unseren Händen. Dann wird
komm, lass uns gehen, es liegt in unseren Händen.
Eldin. Wenn Sie noch Karten haben wollen, es gibt noch einige Karten zu kaufen. Einfach unter luisenburg-aktuell.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Dann können Sie ihn live erleben, genauso wie Michael Mittermeier und Peter Hohenecker. Unsere Live-Sendung ist für heute vorbei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Wir hören uns bald wieder, nämlich genau genommen am 14. August. Bis dahin gibt es uns auch rund um die Uhr und viel Spaß noch an diesem Sommerabend. Mein Name war Matthias Fischer und nochmal Musik von Peter Hohenecker alias Tom Waits.
Well, I hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. While the music plays and you display your art for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we could make it. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the night does funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you. You light a cigarette. I wish I had the guts to bomb one, but we never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
And you look back to me, the guy who with his up and split the chair next to you is free. And I hope that you don't fall in love with me. Now it's closing time, the music's fading out. Last call for drinks, I have another stout. Well, I turn around to look at you, you're nowhere to be found. I searched a place for your lost face, I have another round. And I think that I just fell in love with you.